Draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen Nachbarn zu Besuch, einen Nachbarn im doppelten Sinne, wortwörtlich, weil er nämlich gleich in der Parallelstraße zu meinem Büro in Berlin-Mitte wohnt. Und in einem übertragenen Sinne, mein Gesprächspartner heute ist kein Theologe, Schauspieler stattdessen und nun auch Romanautor, aber es gibt so eine überraschende Nachbarschaft zu meinen Themen und Fragen. Matthias Matschke, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Man könnte jetzt ganz viel über dich als Schauspieler, Comedian und so sprechen, das lassen wir vielleicht, es sei denn, es kommt dazwischen. Ja. Wir reden nämlich heute über dein Buch, das du geschrieben hast, Falschgeld, ein Roman über die Kindheit und Jugend von, Anführungszeichen, Matthias Matschke, Anführungszeichen, Ausführungszeichen. Im Vorgespräch, das wir geführt haben, vor ein, zwei Wochen, hattest du mir erzählt, dass du den Wechsel vom Schauspieler zum Autorendasein gar nicht so schlimm fandest, wie ich mir das umgekehrt gedacht hätte. Ich schreibe ja manchmal, aber schauspielen würde ich nie. Das hat mich gefreut. Ich habe mich aber gefragt, nachdem wir uns verabschiedet hatten, wie ist es denn mit dem Lampenfieber? Also als Schauspieler denke ich, hast du ein Lampenfieber, als Schriftsteller hast du das Problem vor dem leeren Blatt. Gab es denn bei der Veröffentlichung oder bei Lesung oder bei Vorstellung des Buches zum Beispiel in deiner Familie so einen Moment, wo du gedacht hast, das kenne ich vom Schauspiel?
Nun, also gehen wir mal zurück auf das Lampenfieber. Das ist nämlich das Schöne, dass ich das gar nicht habe.
Ach was?
Nein, ich habe kein Lampenfieber. Ich habe mir immer so, gerade so, als ich noch mehr vermehrt Theater gespielt habe, immer eingeredet, ich hätte welches. Natürlich gibt es so eine Grundspannung. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich Angst hätte aufzutreten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist mir unerklärlich, aber ich nehme es einfach nur als Phänomen an. Manchmal muss man das ja im Leben tun. Wie im Transzendenten und im realen Bereich. Aber das hat zur Folge, dass ich auch nicht ein Lampenfieber hatte, als es dann wirklich zur Erscheinung des Buches kam. Ich glaube, die Wahrheit daran ist, dass ich das anders für mich organisiere. Also natürlich gibt es so diesen Moment von, ich sitze da und es passiert nichts und so weiter. Allerdings auch da habe ich mir sozusagen wieder eine Eselsbrücke gebaut vom Theater her. Also wenn man so zur Probe kommt und es passiert nichts, ist das meistens der beste Ausgangspunkt überhaupt.
Also was heißt, es passiert nichts?
Ja, man ist auf der Bühne und ich meine, ich habe ja auch eine lange Zeit meiner Bühnenkarriere schon damit verbracht, mit Frank Castorf zu arbeiten. Und da ist der Eingangs, sagt immer, ja, was macht man? Ja. Was machst du? Na, willst du was? Nee. Na gut, gehen wir auf die. Ach, na ja, wobei. So, ja. Also, so dieses Bewusste von Verzögern, ich weiß nicht, es gibt ja gar nichts und so weiter, ist natürlich ein großes Ritual, um dann in eine Art von Arbeitsamkeit zu kommen. Das ist sozusagen die Art von parallel zum Spielen. Aber ich habe natürlich auch den Moment gehabt von mir fällt nichts ein, das regt mich auf, das ist alles das Profanste, was ich jemals gelesen habe und es ist dann auch noch schlimmerweise von mir und so, gab es alles. Das Ding ist aber, mittlerweile genieße ich, dass das Blatt leer ist oder der Cursor so leicht klagend, wiederkehrend, wie das pochende Herz von Poe mir gegen die leere Stirn pocht. Das ist eigentlich
wie eine leere Bühne.
Wie eine leere Bühne. Und das ist aber komischerweise mittlerweile fast wie so eine erotische Aufforderung. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das in einem religiösen Podcast jetzt gleich noch.
Inwiefern? Erotik heißt ja nicht immer gleich Sex,
genau.
Sondern heißt ja irgendwie eine.
Eros heißt sozusagen die besondere Art der Vorliebe, könnte man sagen. Eine spezielle Art der Liebe zu etwas. Und das trifft es, denn es ist sozusagen, wenn die Bühne leer ist, es gibt auch das bekannte Theaterbuch Der leere Raum, ja, Und dass man sagt, also da ist so eine Schachtel und da ist nichts drin. Und es gibt ein großes Begehren von Menschen, dass da irgendetwas drin ist und sich bewegt oder irgendetwas sein könnte. Die leere Seite hat ein ähnliches durchsichtiges Ausrufezeichen. Und das gefällt mir ganz gut, sozusagen in dieser Ausgesetztheit von, ja, da bin ich eben nun. Also ich habe ja sozusagen, das ist vielleicht der große Unterschied zu einem Journalisten oder so, ich habe keinen Schreibdruck außer mir selbst gegenüber und meinem protestantischen Gewissen. Also ich denke, ich muss aber was schaffen oder irgendwie sowas. Sondern ich denke nur, ja, mal sehen, gucken wir mal. Ne? Und dann, das hat eher einen Moment des Angelns als des Aktivsuchens.
Du hast mir erklärt, das jetzt auch schon wieder angedeutet, dass zwischen Schauspielern und Autoren doch mehr Verbindungen bestehen, als man so denkt. Beide erzählen Geschichten, imaginieren Figuren und stellen sie dann dar. Ich finde, in deinem Roman ist das dir wunderbar gelungen, aber er heißt nicht aus Zufall Falschgeld, nicht nur, weil dann so eine Episode mit Falschgeld vorkommt, sondern das Buch hat auch etwas Falschgeldiges an sich. Ich hatte so einen leichten Schwindel. Es gibt ein paar Stellen, da schreibst du eben, ich bin Matthias Matschke.
Ja.
Und dann steht da aber unter Falschgeld auf dem Cover nicht Memorial, meine Erinnerung, sondern es steht Roman. Und da frage ich mich, was ist das jetzt eigentlich, dieses Ich, das sich Matthias Matschke nennt und seine Geschichte erzählt? Eine Rolle, eine Erfindung oder gerade als Erfindung die Wahrheit?
Die zweite Version ist die Antwort. Das kann man schon mal so sagen. Denn so, also ich glaube, also erstens mal bitte ich, dass mich alle HörerInnen sofort stoppen, wenn ich versuche, eine Autobiografie zu schreiben. Das finde ich das Schlimmste, was man sich und anderen antun kann. Das ist nicht nötig, meines Erachtens. Weil was man für ein geiler Hecht ist, das kann man auch anders rausarbeiten. Aber mir war es eben wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Aber die Parallele ist eben, womit, was ist mein Material als Schauspieler, Geschichten zu erzählen? Ich. Und das ist die Rückbindung auf das Schreiben, wo ich wusste, also das erste Mal, dass ich mich aufmache, um eine Geschichte zu schreiben, vielleicht in einem öffentlichen Rahmen, das muss sozusagen vermeintlich zumindest ganz nah an mir sein. Und das ist es auch, aber nur über diesen Trick, dass man ganz fest behauptet, ich bin Matthias Matschke. Und immer wieder sozusagen fast biblisch dreimal, ich habe nicht gezählt, wie oft das da wirklich...
Naja, zwei, drei, vier Mal irgendwie.
Ja, sowas, ja. Wirklich so dieses Affirmative und sich Rückversichernde. Weil es natürlich, und das ist ein doppelter Boden, einmal um Identität geht innerhalb des Romans. Wer bin ich? Wie schaffe ich Identität? Wie schaffe ich das Eigene? Oder ist das vielleicht so ein pazifisches Ereignis, dass man sagt, ich werde geschaffen? Mhm. Ja, also sei es nun ein Schöpfer oder sei es nun eine schöpferische Kraft, das Außen, das mich macht. Gut, das ist sozusagen schon ein kleiner Ausflug, aber jedenfalls ist die Beschäftigung mit Identität der eigentliche Anlass des Schreibens gewesen. Das ist der eine Boden. Den Boden darunter ist der, dass ich eben wusste, ich muss sozusagen eine Figur kreieren, die eben meine Identität hat, aber nicht ich bin. Und das ist auch ein Theatertrick letzten Endes. Es ist wie, ich würde fast sagen, wie ein expandierter V-Effekt. Ja? Man stellt vor und sagt, das bin jetzt ich. Ja? Also hätte man ein Schild, so Matthias Matschke, oder eine Puppe, oder ein Gemälde von sich, oder eine Hand, sagt das, meine Hand ist ab jetzt Matthias Matschke, Punkt und. Ja, so, und dann geht man so stark in die Behauptung, dass man in einen Abstand kommt. Und aus dem Abstand kann man viel intimer über diese Figur erzählen. Das ist ein stetes Phänomen für mich gewesen. Ja, also dieses, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von diesem Method Acting oder so, wo man sagt, ich bin so voll drin und so. Never. Das passiert nicht. Das ist eine Lüge. Das ist einfach, ich halte das ein bisschen für Budenzauber. Ich glaube, man kommt den Figuren, Menschen, schreibend oder spielend, nur näher, wenn man einen Umweg nimmt. Und das ist Kunst. Mal kurz Kunst erklären. So, Punkt.
Ja. Ich fand das sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast. Du schaffst eine Figur, die deinen Namen trägt, um eine Geschichte zu erzählen, die mit dir zu tun hat. Aber über sich selber, das eigene Leben ist ja keine Geschichte. Das eigene Leben passiert, das fließt so dahin, da passiert irgendwas. Aber es ist ja keine Geschichte. Man muss eine Geschichte draus machen, indem man sie formt zu einer erzählerischen Gestalt.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Angenommen, das eigene Leben ist ja keine Geschichte, finde ich total interessant. Weil man kann ja sagen, angenommen, wir sitzen irgendwo, trinken Kaffee und sagen nichts. Wir haben uns ja meistens nichts zu sagen, wenn wir so gegenüber im Kaffee sitzen, lieber Zuhörer. Und dann entsteht so eine Gesprächspause. Und da passiert auf der anderen Seite ein Ding, wo du denkst, jetzt müsste ich ein Foto machen. Ja, dann ist da nichts passiert. Vielleicht geht nicht mal einer durchs Bild, aber indem du vielleicht wirklich dein Handy nimmst und ein Foto machst, hast du einen Rahmen drum gemacht und hast damit eine Geschichte kreiert. Das finde ich das Interessante daran. Also zu sagen, ich bin eigentlich nur der Rahmen drum um meine Geschichte. Stimmt natürlich nicht, weil ich habe nicht abgeschrieben, wie mein Leben war. Aber sozusagen, ich habe dem Ganzen einen Rahmen gesetzt, indem ich sage, es ist ein Roman, der sozusagen eine Geschichte, die entsteht. Und aus verschiedenen Versatzstücken, die teilweise auch in meinem Leben so oder ähnlich passiert sind, habe ich eine neue Geschichte kreiert. Hatte ich aber gar kein Gefühl, das ist nicht der Anteil von Falschgeld, denn jeder Roman ist Falschgeld. Jeder Roman ist erlogen. Ja, es ist sozusagen, selbst wenn er sich um die größte Authentizität bemüht oder Wahrhaftigkeit. Also das, da bin ich ganz sicher. Entschuldigung, habe ich deine Frage? Nee,
genau, richtig. Ja, das finde ich sehr richtig. Ja. Aber jetzt gehen wir doch mal richtig darin hinein, in das, was du da erzählst. Und ich mach mal so ein paar Stichworte, aber vor allen Dingen schildere ich einen Eindruck, dass du in eine längst versunkene Welt führst. Also du bist Jahrgang 68, also 4 Jahre älter als ich, und erzählst aus deiner Kindheit und Jugend in der hessischen Provinz und vor allem aus einem protestantischen Pfarrhaus, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und du erzählst eine Welt, die einerseits mir nicht unvertraut ist und andererseits habe ich mir gedacht, boah, ist das weit weg. So streng war es gar nicht, aber diese Enge, diese Ordnung, diese Gewissheiten, diese Regeln, das war das eine Gefühl, das hat auch Lust gemacht zu lesen, weil ich dachte, Gott, das ist ja richtig versunkene Welt, Xanadu. Und zum anderen kenne ich das so gut. Und dann hat mich mehreres dabei aber auch gefreut beim Lesen. Du schilderst das ganz ohne Zorn, ohne Abgrenzungswut, jetzt so 68er-mäßig, schlimm, wie schlimm das war, das Spießertum gar nicht. Und du machst dich auch gar nicht darüber lustig, obwohl es dir als Comedian ja ein leichtes hätte sein können, darüber Witze zu machen. Über das alte protestantische Milieu kann man ja leicht mal was machen, machst du aber gar nicht, sondern ich hatte so den Eindruck, du spazierst erzählend mit wachen Augen durch die Welt deiner Kindheit und Jugend, nimmst das wahr und nimmst das ernst. Und ich dachte, deshalb bin ich so dir fasziniert gefolgt und eben auch mit diesem Gefühl, das ist alles vorbei, das ist untergegangen. Da habe ich mich gefragt, erstens, wie hast du so beim Schreiben sowas Ähnliches empfunden? Und beziehungsweise, zweite Frage, wie schwer fiel dir eigentlich diese Erinnerungsimagination? Weil du ja nicht dokumentierst, sondern du imaginierst ja die Erinnerung.
Also, die versunkene Welt ist wirklich sozusagen das Phänomen, das ich dabei entdeckt habe. Weil ich, das gab es thematisch noch nicht, als ich begonnen habe zu schreiben. Ich wusste nicht, wie nah ich an dieses Datum 89 rangehe. Weil das Ende des Deutschlands, wie wir es kennen, ist 89. Allerdings nicht nur für Ostdeutschland, sondern auch für Westdeutschland. Und das war mir auf einmal eine ganz starke Erkenntnis, dass man anfängt, etwas zu schreiben und merkt, oh, ich schreibe hier gerade aber und die Erinnerungen kommen zu einem, das ist so quasi der zweite Teil, ungewollt. Ne? Man fängt irgendwo an und auf einmal staubt ein bisschen ab und dann denkt man, oh Gott, ja Jesus, Maria und Josef, das gab es ja auch so. Also irgendwas kommt auf einen zurück. Und dann ist aber eben diese große Erkenntnis von dieser Fruchtblase, möchte ich in diesem Zusammenhang mit mir es eigentlich nennen, dieses Behütende, in dem man da ist. Das sind die 80er Jahre, das ist aber auch das Westdeutschland, das sich da in irgendwas eingekitscht hat von, ja, die Mauer gibt es halt noch ewig und wir fahren sowieso gerne mal in die Toskana und so. Also man hatte sich und die Russen und die Amerikaner, die spinnen ja beide und jetzt sind wir aber halt in so einem atomaren Gleichgewicht. Es ist alles furchtbar, aber was willst du machen? Also es hatte so eine komische... Man hatte sich so eingerichtet. Und 89 hat eben nicht nur den Osten revoltiert, sondern uns auch. Sehr unmerklich. Da merkt man aber sozusagen, wir waren ganz schön gestützt auf diese Mauer, die dort weggebrochen ist. Und das ist sozusagen auch in das Behütende ist eben auch das Beengende. Deswegen habe ich für mich keinen Grund, darüber schlecht zu schreiben. Ja, ich war nicht frustriert. Ich war einfach nur da eingeklemmt in diese 80er.
Du warst auch nicht autoritär unterdrückt oder
überhaupt
so?
Nicht. Gar nicht. Also vor allen Dingen meine realen Eltern, die ja sozusagen nicht kongruent sind mit dem, was dort beschrieben ist, die hatten eben vor allen Dingen so eine Verpflichtung der Generation davor gegenüber, wie man sich benimmt. Mhm. Und sie waren aber auch schon sie selbst und hatten auch so sozusagen so eine Verrücktheit oder so eine Laissez-faire, würde ich fast sagen, Manier, die mir natürlich auch gut gefallen hat. Und ich glaube, dazwischen ist das immer so ein bisschen oszilliert.
Eigentlich könnte man sagen, aus dieser Vor-89-Lethargie und von den Amerikanern geschützten Gemütlichkeit sind wir eigentlich jetzt erst durch den Ukraine-Krieg vollständig aufgeweckt worden.
Ja, ich glaube, dass das wirklich der Moment ist. Also dass nunmehr eigentlich mit diesem komischen Traum die alte Sowjetunion in ähnlicher Manier wieder auferstehen zu lassen, kommen ja eigentlich die 80er zurück, ja, aber eigentlich sind sie damit auch beendet. Das ist ein seltsames Paradoxon, das sich da ergibt. Und das fasziniert mich auch. Also ich habe so viel darüber nachgedacht, also ich war dann Gott sei Dank schon fertig mit dem Lektorat auch. Sonst hätte mich das, glaube ich, nochmal irgendwas das auch kommentieren müssen. Diesen Beginn des Ukraine-Kriegs und was das nun heißt, dass da wirklich quasi wieder der Kalte Krieg, der heiß-kalte Krieg, die imperialen Machtstrukturgedanken wieder zurückkehren, als seien es die 80er.
Das Buch erzählt eben wunderschön und sehr eindrücklich Kindheit und Jugend in einem hessisch-provinziellen Pfarrhaus, das dann aber sich ändert, weil der Vater dann irgendwann aus der Gemeinde geht und sich kirchlichen Strukturfragen widmet. Da musste ich ganz schön lachen, weil das hört ja nie auf. Ja. Aber du bist ja gar kein... Erst dachte ich, als ich las, einer der verlorenen Pastorensöhne, Lessing, Nietzsche, Ben Matschke. Jemand, der sozusagen sie mit dem übermächtigen Pfarrhaus bricht und sein protestantisches Erbe in säkulare Literatur verwandelt. Aber du hast ja geschwindelt. Das stimmt alles gar nicht.
Das stimmt alles gar nicht.
Das ist ja ein Roman. Ja. Nämlich dein Vater war gar kein Pfarrer. Aber protestantische Prägung hast du mitbekommen durch deine Mutter.
Genau. Also ich komme aus einer Mischehe, die da lautet Vater katholisch, Mutter evangelisch. Vater geflohen mit 8 Jahren und mit seiner Mutter aus Schlesien und die Großmutter oppressiv. Katholisch möchte ich es fast nennen, also überhaupt nicht akzeptierend, dass er jetzt eine evangelische heiratet und so weiter. Stichwort, man möchte seinen Eltern gefallen und die wollte vielleicht ihren Eltern gefallen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat sie meinen Eltern das Leben schwer gemacht und mein Vater wollte, glaube ich, gerne mit Gott verbunden sein. Sein Leben lang. Das ist ihm auch geglückt. Er war zum Beispiel, würde ich fast sagen, vor mir der Erste, der eben nicht mit der Verbindung zu Gott gebrochen hat, aber mit der katholischen Kirche, weil das überhaupt nicht mehr ging, sozusagen, wie er leben wollte. Das ist auch obwohl eben er nicht der Protestant ist, aber eine starke Prägung gewesen, ja, dass man sozusagen sich nicht beeindrucken lässt von Institutionen, von politischer Religion, von Infrastruktur einer Religiosität, sondern einfach nur dem Glauben als solchen nachgeht, soweit das möglich ist. Und meine Mutter ist nun wirklich in dem Anteil die evangelische und Nordhessen und so ganz normal. Und die war eben Lehrerin und hat Religion unterrichtet, so wie Sport und Mathe und Deutsch und Sachkunde und weil sie die Dorflehrerin war. Also es war jetzt kein großes Phänomen, dass sie jetzt auch Religion unterrichtete. Die war eben die Dorflehrerin in diesen hessischen Dörfern, die dort auch benannt sind. Und ich glaube, diese Kombination hat mir gar keine Möglichkeit gegeben, mit der Sache zu brechen, weil es gab keinen Grund. Ich hätte es provozieren müssen, aber es gab nichts, das mich provozierte. Im Gegenteil, es war eher so eine Normalität. Man geht mal in diese Kirche, man guckt mal auch bei den Katholiken vorbei, lacht so ein bisschen, was sie da so treiben an Brimborium. Und trotzdem ist man irgendwie dem Ritus verpflichtet, mein Vater jedenfalls, und hat immer so aus Spaß dann auch die lateinischen Liturgie noch gesungen irgendwo. Ja, sowas. Also von daher war der Angang ganz natürlich, aber was eben dennoch mitkommt, ist halt so diese Piefigkeit davon. Das geht aber nicht weg. Und das zu akzeptieren und zu sagen, ey, bist du auch nicht besser, also jetzt Matthias Matschke, das ist eben für mich vielleicht der progressive Schritt dabei.
Ich habe natürlich geguckt, ob es euch in dem Buch sowas Protestantisches in der Art des Erzählens sich findet. Es gibt ein großes Buch von der Theologin Dorothee Sölle, die hat mal geschrieben, Realisation, ein Buch, eigentlich ihr einziges Buch, das ich richtig ganz, ganz toll finde. Da beschreibt sie eben, wie diese Pastorensöhne Literatur schaffen und darin alles umformen und beschreibt so, was daran dann auch irgendwie protestantisch ist. Und nun gibt es natürlich auch protestantische Milieuliteratur, das ist piefig, das wollen wir nicht so gerne, aber in der Art, wie du erzählst, sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, von denen ich sagen würde, ach, das löst bei mir Resonanzen aus, ohne dass ich dich jetzt gleich zum Protestantismus-Schreiber vereinnahmen will. Aber ich will mal so ein paar Stichworte benennen, die dich, vielleicht fällt dir da was dazu ein. Das eine ist, weil es auch so ein Lieblingsthema von mir ist und das hat eine lange Tradition in der qualitätvollen protestantischen Literatur, dass es so eine Form von Einfachheit gibt. Also das ästhetische Prinzip Einfachheit. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht aufgedonnert, es ist auch kein intellektuelles Brimborium, sondern es sind einfache, schlichte Sätze, die aber deshalb nicht öde und simpel sind, sondern eben, das ist der Unterschied zwischen einfach und simpel, die klingen, die haben Rhythmus, die sind aber jetzt eben nicht artifiziell kompliziert. Das verbindet sich mit einer gewissen Ruhe in der Erzählung. Also nicht so ein Tamtam und ständig irgendwie Action, sondern da gibt es eine Ernstnehmen auch der Figuren und die müssen sich eben entfalten. Und es wird nicht so schnell, das würde ich jetzt sozusagen ethisch protestantisch sehen, es wird nicht so schnell geurteilt. Sondern wird erstmal geguckt, wer ist das so, wie entfalten, was machen die und andere Menschen verstehen. Das sind so jetzt mal so wahllos ein paar Stichworte, die ich wichtig finde und die ich in deinem Buch wiedergefunden habe. Und da wollte ich fragen, habe ich da richtig gelesen?
Ich würde lustigerweise, das nehme ich alles drei als Kompliment an, weil in der Tat gibt es da etwas, was ich vielleicht nicht so erkannt habe. Aber gehen wir jetzt mal, weil wir jetzt auch hier, lieber Hörer, bei einer Vielzahl von Kirchenmodellen sitzen und der Kollege Clausen ein sehr gutes Buch über Kirchenarchitektur geschrieben hat, das ich auch gelesen habe. Gehen wir mal von der Architektur aus. Also die Klarheit und Einfachheit findet man ja auch, also oder sagen wir mal andersrum, die schönsten Kirchen sind für mich die klar strukturierten, die eindeutig sind. Also das Gegenteil von barocken Kirchen, sagen wir mal ganz simpel. Das geht nun vielen Menschen so bestimmt, aber ich finde so, Stichwort Eingang, ja, Portal, die Zugänglichkeit, die muss leicht sein. Man muss in einen Raum leicht reinkommen können. Ich finde, das verhält sich bei Büchern genauso. Wenn man jetzt verklausuliert und sagt, das ist aber Geheimwissen, da musst du erstmal in die Krypta kommen, dass du überhaupt erstmal checkst, was hier so geht, schon keinen Bock mehr. Ja, also, sondern es muss sagen, also das klare Schiff, ja, und dann das Querschiff, das muss sich mir von Anfang an erschließen. Und der Raum ist vermeintlich nackt. wird es aber nicht bleiben. Das ist ja immer so. Im besten Fall, jetzt mal religiös gesprochen, ist er vielleicht ein Heiliger Geist, der da durch die Bögen schwebt oder mit uns mitgeht. Das finde ich auf alle Fälle so. Dieses Nicht-Urteilen, ich bin leider ein wertender Mensch, ich finde mich dafür aber scheiße und möchte das anders haben. Weil ich habe es auch anders gelernt. Das wäre auch die protestantische Erziehung, nicht zwingend von meinen Eltern, sondern aber aus dem schulischen Zusammenhang, wo man ja, also auch nicht, dass es groß benannt worden wäre, ja, aber meine Religionslehrer haben sozusagen diese Art der Toleranz, des Zuhörens, des Akzeptierens, dass These und Antithese erstmal gegeneinander stehen müssen, ohne dass man gleich sozusagen das erschlägt, sondern wissen, warum man vielleicht dagegen Position ergreift. Das habe ich beigebracht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es immer umsetzen kann, wie gesagt, aber das ist ein Moment und das hat mich auch in dieser Draufschau, ja, das ist in dem Roman ganz wichtig, diese Figur von diesem Matthias Matschke ist ein Draufschauer, ja, oder ein Miterleber. Natürlich das beste Mittel, um auch klar einsteigen zu können für den Zuhörer, ich will dauernd Zuschauer sagen, ich bin noch in meinem alten Medium, für den Mitleser. Aber sozusagen das Erleben muss einfach sein ich darf nicht durch meine Wertung dazwischen stehen. Das war mir ganz wichtig. Das habe ich aber auch sozusagen im Schreiben erst gelernt oder bemerkt, das wäre genau.
Wollen wir nicht nur über Theologie reden, das ist ja auch nicht das Ganze. Was ich aber interessant finde, ist eben, wie du sagst, man kommt in dieses Buch gut hinein, wie in einen klaren Raum. Dann geht es aber auch mal an dunkle Ecken und man kommt auch in den Keller und in die Krypta, da wo es ein bisschen ungemütlich ist, kommt man schon auch rein. Und ein ganz wichtiges Thema, das mir sehr nachgegangen ist, ist die verschiedene dunkle Ecken und Krypten, aber eines ist die Streitsucht des Vaters, also deines Romanvaters, der sich eben gar nicht benimmt, wie man das von so einem Pfarrer erwartet, immer ausgleichen, versöhen, sondern der hat einen ganz tiefen Zorn und das entfaltet sich so, dass das irgendwie was mit seiner Erfahrung von Flucht und Vertreibung zu tun hat, dass er, obwohl er gar kein Reaktionär ist, über die Polacken schimpft und so. Das hat mich doch sehr beeindruckt und dann aber auch, dass es sich irgendwie doch auch löst. Ich weiß aber nicht, ob jetzt eine Kategorie wie innere Versöhnung oder so nicht viel zu hoch gestuft ist, aber das ist so eine Linie, die mich sehr beschäftigt hat, wie eben den Romanvater da irgendwie so eine unbändige Wut irgendwie auch das ganze Leben schwer macht. Bei dem Matthias Matschke des Romans aber eigentlich nicht mehr ankommt, sondern auch dann beim Vater geblieben ist und damit auch aufhört. Eigentlich ganz tröstlich.
Das fand ich auch tröstlich. Das musste ich mir aber erst erklären durch das Schreiben. Also sozusagen, da würde ich auch wirklich zugeben, dass das eine Rückwirkung hat auf mich. Ja? Also das ist eine Rückkopplung auf mich im Sinne von einer Erkenntnis, dass diese Verbittertheit und dass das überhaupt nicht bei mir da ist. Ist ja auch jetzt nicht so schwer, ne? Es ist nun seine Verbittertheit, man könnte aber daraus eben machen, ich muss da so stark in Opposition gehen, dass ich mit ihm gebrochen hätte. Ich könnte es aufnehmen und könnte den Kampf für ihn kämpfen. Was gibt es alles an Optionen, ja? Ich merkte aber, dass das für mich alles gar nicht, ich habe so versucht zu verstehen, was sie dort für ein Leben gelebt haben in Schlesien. Das war aber auch, vielleicht war das auch schon der gnadestiftende Moment, etwas nebulös. Man sagt, ja, da in Schlesien, also das und dieses. Und so, also, wie bitte? Ja, das waren ganz andere Zeiten. Ah ja.
Also wie in solchen Familien über Vergangenheit gesprochen wird, aber immerhin wurde es nicht verschwiegen. Es war jetzt kein Todestabu, bloß mit dran rühren, sonst eskaliert es. Es wurde darüber gesprochen, aber halt auch so nur so verkapselt, nicht?
Genau, verkapselt und dann eben auch immer wieder auch nur so also es ist nicht so, dass man denkt, also man könnte irgendwas entblößen und dann liegt die Wahrheit als Ganzes vor. Also die die Erinnerung, die Wahrheit, der Schmerz, das war sowieso schon bruchstückhaft. Also sozusagen, das Wesen ist das Fragmentarische daran. Und bei meinem realen Vater war das so eine eruptive Situation, die da immer passiert ist, die so, der hat auch diese provozierenden Momente gesucht, also der Mittagstisch samstags, wo man mal Zeit hat.
Jetzt endlich mal die Familie friedlich zusammen ist.
Also was kann man denn tun, damit das, ja so, und das bauschte auch so auf und entweder bin ich eingestiegen, das habe ich auch so im Buch so, oder man sagt, okay, man lässt es passieren und dann so die Mutter, die dann so unterm Tisch so mit der Fußspitze so einen einstoppt. Jesus, also so ein ganzer Quatsch. Aber mir war es wichtig, von diesen Leuten zu erzählen, weil die sind natürlich auch diese Reminiszenzen der 80er. Also nicht, dass es leider Menschen mit Flucht, Vertreibung und anderen Narrativen und Erlebnissen selbst oder in nächster Nähe gibt. Aber sozusagen diese Art von seltsamer Doppelsituation von man ist ein Flüchtling, man ist aber auch sozusagen der Außensicht nach ein Nazi. Ja, was nicht zwingend so war bei meiner Familie da. Also mein Großvater war auch in der NSDAP, ne? Also weil Geschäftsmann und sich was versprochen und so, aber die waren viel zu katholisch eigentlich, um wirklich NSDAP zu sein. Aber man hat halt mitgemacht. Ne? So. Also das ist das, was ich meine zu wissen. Da sind wir schon wieder beim Problem. Aber das ist so zusammengedichtet, so ein bisschen. Oder nee, also ich habe mir das so erklärt. Weil es wurde ja nicht drüber gesprochen. Aber mein Vater hatte eben sozusagen diese Doppelsituation, ja? Dass er nicht wusste, bin ich nun ein Opfer? Bin ich das Kind von Tätern? Was bin ich denn? Ja? Und dann haben die mir das aber weggenommen. Also so völlig, also wie eine kindliche Reaktion, die er sich aber durch seine Ratio auch wieder selbst einfangen konnte. Ja.
Und am Alter, im Buch erzählst du es, da driftet er ja dann auch schon weg. Manchmal wird es dann schlimmer und manchmal löst es sich aber auch ein bisschen.
Ja, naja, also mein Vater hat glücklicherweise nicht dieses Los gehabt von Demenzerkrankung, sondern das ist eigentlich eher ein Phänomen, das ich kennengelernt habe im Zivildienst. Also wo ich so merkte, wie Menschen ihr Hirn und vor allen Dingen aber ihre Erinnerung dadurch abhanden kommt, wegschwimmt. Das war für mich so, dass so man lässt aus Versehen beim Waschen ein Kleidungsstück los und es treibt weg und man ist zu schwach, um das noch zu greifen. So kommt mir das vor irgendwie. Ja? Dann geht es da den Fluss weg. Man weiß es aber dann auch gleich schon nicht mehr, weil es ist ja schon außerhalb der Sichtweite.
Es verebbt.
Ja, es ist passato. Und das war für mich so als 18- oder 19-Jähriger, als ich Zivildienst gemacht habe, war das ein absolutes Phänomen. Also Leute zu sehen, die nichts mehr haben als ihre Erinnerung. Ja? Und ich glaube wirklich, das ist ja das zweite große Standbein von Falschgeld, Identität und Erinnerung und die Verbindung daraus, dass man sagt, also was passiert, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst? Dann bist du ja nur ins Hier und Jetzt geschmissen und das Hier und Jetzt ist denkbar kurz. Und dann ist es, und dann ganz alte Sachen erinnern sich die Leute ja dann noch oder manchmal und so.
Ja. Dann gibt es noch eine weitere Geschichte, das deute ich nur kurz an. Es gibt noch einen tragischen Onkel, über den wird auch nicht gesprochen. Das ist die Geschichte mit dem Falschgeld. Ja. Also es ist eben auch, fand ich ganz schön, es ist ein stilles Buch in gewisser Weise. Es ist aber auch nicht, das fand ich eigentlich auch angenehm, gab mal so eine Reihe von Popkultur, Literatur, die Jugend vor allen Dingen so nostalgisch aufgrund von bestimmten Konsumerlebnissen erzählt hat. Das fand ich, hat mich immer schon
furchtbar gedacht.
Das gibt es nicht bei dir. Es hat dann schon auch so harte Momente, die aber jetzt nicht krass ausgemalt werden, die sind aber präsent. Es gibt aber auch Liebe. Wie geht es mit Kunst und Aufbruch und Neues? Ich möchte gerne aber zum Schluss noch, bin ich halt Theologe, das bleibt nicht aus, auf einen Punkt kommen, nämlich was das eigentlich, dass es hier richtig auch eine theologische Passage gibt. bezeichnenderweise, ich finde realistischerweise, kommt die nicht vom Vater selbst, denn das passiert ja gar nicht so, dass Pfarrer mit ihren Kindern ständig über den Glauben reden. Das denken immer Außenstehende, die reden die ganze Zeit über den lieben Gott. Das passiert aber gar nicht, weil das geht ja gar nicht, dass man Vater und Sohn das macht. Also kommt auch mal vor, aber man hält ja als Pastorenvater seinen Kindern keine theologischen Vorträge. Das fand ich schon mal sehr gut beschrieben. Sondern es ist eigentlich der Religionslehrer Arnulf Zittelmann. Ich bin mal bei meinen Recherchen über die neue Rechte auf seinen Sohn gekommen. Das lassen wir mal draußen vor. Das ist nicht so schön. Aber dieser Vater, der Religionslehrer, der muss sich geprägt haben. Das ist eine interessante Figur. Und der hält eben in diesem Roman eine Predigt. Nach dem Gottesdienst in der Gemeinde hält er eine Rede über die Prozesstheologie. Und schüttet die der Gemeinde vor. Also Prozesstheologie, das kennen manche, die Theologie studiert haben, kommt aus Amerika, ist auch jetzt nicht ganz neu, sondern was ich verstanden habe, kannst du mal sagen, was du damit verbindest, so eine Anknüpfung eben an Naturwissenschaft und damit zugleich eine Öffnung, eine Verflüssigung, eine Überführung des Dogmas sozusagen in einen Prozess. Genau. Lebendigkeit, Überwindung, Dynamisierung alter Gottesbilder und so weiter. Die gibt es übrigens immer noch, die Prozesstheologie. Was verbindest du damit und warum wurde dieser Lehrer für dich so wichtig, dass du ihm hier so einen prominenten Ort gegeben hast in deinem Buch?
Naja, also ich glaube, dass wichtig ist dieser Lehrer, weil er natürlich, also nicht, er war einfach ein Rundumlehrer. Ne? Also er hat nicht nur die Prozesstheologie uns gezeigt, sondern er ist eben auch ein ehemaliger Pfarrer gewesen, hatte also nur dieses eine Fach und durch diese Tatsache hat er ganze Schülerjahrgänge, Generationen möchte ich nennen, sozusagen vom 5. Klasse, ich erzähle euch jetzt mal vom AT, und zwar so, wie man das macht, nicht man liest irgendwas vor, sondern man erzählt frei und steht vor der Klasse und erzählt das, als würde man sich das... Und
dann brannte der Dorn.
Genau. Und dann hat er den genommen und hat ihm die Haare abgeschnitten. Und so ein Zeug, ne? Also die Lebendigkeit, das war sozusagen unsere Initiation überhaupt, überhaupt da reinzukommen, zu sagen, also die Bibel ist etwas lebendig Erlebbares. Und wodurch? Durch Erzählung, ja? Durch das Narrativ, ja? Im besten Sinne. Und dann ging das aber eben sozusagen durch die Jahre hindurch. Also das war dann eben aber auch die Situation in Afrika, ich erinnere mich noch, dass er sagte, die Zukunft Afrikas ist weiblich. Ne? Da ging es dann auf einmal um eine Theologie, die vielleicht in Lateinamerika würde man vielleicht sagen Befreiungstheologie, aber die sozusagen auch eine andere Motivation setzt, die vielleicht eine soziale, politische Ebene hat, die tja, so einem spießigen hessischen Kind wie mir nicht primär bekannt war. Und natürlich dann die ganzen anderen Religionen und irgendwann formte sich das mehr Richtung Philosophie, aber eben auch vor allem auf solche speziellen Ausformungen wie eben die Prozesstheologie, weil ihm das sehr wichtig war. Und ich habe, das ist für mich immer so gewesen, für mich war das eine große Erlösung sozusagen mit diesen, wie mache ich das mit dem Dogma zu sagen, also dass alles im Prozess ist, das als erste Voraussetzung zu setzen, war für mich ein großer erlösender Moment, wo man sagt, also man muss nicht erklären, warum Sachen so verfestigt sind, sondern man kann erklären, dass wir uns auf einem Zeitstrahl befinden, der sozusagen ewig nach vorne und hinten geht, nicht ewig, aber sozusagen gefühltermaßen, und nicht erklären, warum jetzt alles genau so ist, sozusagen, also als müsste man ein Anwalt für das christliche Dogma oder sowas sein, sondern eine andere Einordnung gegenüber der Wissenschaft von Religiosität, aber vielleicht auch eine andere Einordnung von Selbstverständnis und natürlich auch sozusagen auch vielleicht rückwirkend auch auf die Naturwissenschaft zu sagen, das ist jetzt, also es geht jetzt nicht so, wir können jetzt damit die Religion schön einbinden, sondern die Naturwissenschaft lässt sich auch in die Religion einbinden, indem man sagt, also das Göttliche ist der Prozess darin und das läuft auf etwas zu, das war immer sehr wichtig, oder das ist auch der Prozesstheologie zu, dass es sozusagen, es gibt da, und wir rutschen eben, das ist leider nur unsere Wahrnehmbarkeit durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum, wovon wir uns nicht verabschieden können, aber wir bewegen uns auf etwas hin. Und dieser Moment finde ich einen ganz starken christlichen sogar Moment.
Und das Interessante finde ich, dass diese Rede, die der Religionslehrer dann nach einem Sonntagsgottesdienst, nach dem Gottesdienst hält, gar kein Fremdkörper in dem Roman ist, was man ja denken könnte. Ist ja nicht so ganz leicht, ja, so eine Rede einzubauen. Plötzlich, ja, man erzählt so plötzlich, sondern eben sich richtig interessant und lebendig auch liest. Und ja, dann ist es natürlich der Rest, der erzählt wird, ein Prozess, der jetzt nicht so hochstufig gedeutet wird, ja, aber doch ist da auch was davon zu finden.
Ja, also er hat sozusagen in der Geschichte, ne, da hat er die Aufgabe natürlich, sich gegen das doch verknöcherte Pfarrersein des Vaters zumindest in seiner, tja, in seinem Selbstverständnis zu stellen. Ungewollt, ne? Das ist ja nicht offensiv, sondern der ist halt ganz woanders. Der beschäftigt sich den ganzen Tag damit, was gibt es für Strömungen, was bewegt mich? Und der Vater verwaltet das eben. Deswegen ist er am Ende im weiteren Verlauf seiner Karriere wahrscheinlich in der Verwaltung auch am besten aufgehoben. Ja, sozusagen das Pfarramt ist nun wirklich eine hochkomplizierte und anspruchsvolle Tätigkeit, für die nicht alle sind, die Theologen sind. Ja? So, weil da geht es vielleicht auch um eben die soziale Komponente und das fällt dem Vater schwer, weil da auch sehr zwischen innen und außen unterschieden wird und man macht das alles und es gibt den Konfirmandenunterricht und es gibt die Beerdigung, die Hochzeiten, aber das hat so als, es hat eher einen amtlichen Charakter, als dass das jetzt wirklich durchlebt, auch vom religiösen Geist durchlebt sein könnte, durchwoben sein könnte. Und das, deswegen war mir diese Figur so wichtig. Dass es den Mann nun real gibt, ist schön und hat mich und wie gesagt andere sehr geprägt. Aber er ist eben auch, so wie ich oder wie meine Freunde, die da vorkommen, eben eine Figur in einer Geschichte.
Zum Schluss noch ein Satz von dir, der vielleicht das auch nochmal wendet und pointiert ausdrückt. Ich bin auf diesen Satz gestoßen in einem Interview, das du der Berliner Zeitung gegeben hast. Da wirst du gefragt von den unverschämten Journalisten, wird Gretchenfrage, was ist denn das nur mit dem Glauben? Ach, ja. Da hast du,
ja, was habe ich da gesagt?
Und da hast du gesagt, und dieser Satz geht mir seither nicht auf den Kopf, es ist eine Geborgenheit, der ich nicht entkomme. Es ist eine Geborgenheit, der ich nicht entkomme.
Ja, so ist es. Ich kann nicht so viel mehr darüber sagen, aber es ist das Grundgefühl, ist wirklich dieser Moment von, ich bin geborgen und da, ich kann nichts dagegen machen. Das ist sozusagen die Variante dazu wäre eine verzweifelte, ne, eine verzweifelte Variante davon. Ich bin geworfen in die Welt und kann nichts dagegen machen. Aber ich bin im selben Moment geborgen und kann nichts dagegen machen. Also die Wertigkeit, obwohl sozusagen jetzt würden wir von elektronischen Teilchen sprechen, Plus und Minus ist sozusagen die Wertigkeit ähnlich. Ja, das ist ein Zustand, den man eben erlebt. Und das ist immer wieder wie oft ich schon Lust hatte, meinen Glauben wegzuwerfen, aber es geht irgendwie nicht, weil ich bin geborgen. Und irgendwann habe ich aufgegeben und dachte, gut, dann bin ich halt geborgen, verdammt mich.
Ja. Dazu sage ich jetzt gar nichts mehr, das läuft weiter in meinem Kopf, ja, und vielleicht bei denen, die jetzt diesen Podcast gehört haben. Aber ich sage den Satz nochmal, der ist so schön. Es ist eine Geborgenheit, der ich nicht entkomme. Zum Schluss doch nochmal eine kleiner Werbehinweis, Matthias Matschke, Falschgeld, Roman, sehr lesenswert und es gibt auch Lesungen. Ja. Wenn man sich informieren will, wo du liest, hast du da eine ganz tolle Website oder
so? Ja, da gibt es, also am besten guckt man einfach bei Hoffmann und Kampe, Die haben das aufgelistet. Da, also jetzt kommt noch. Also in der Schweiz bin ich noch nicht, aber es gibt Frankfurt und Hamburg und Kiel und so weiter. Also okay. Einiges. Ja.
Und die Leute kommen auch wieder zur Lesung, habe ich die letzten beiden Wochen erlebt, war ich ganz fröhlich. Die Leute kommen wieder auf den Löchern und
Gott sei Dank,
es ist natürlich nochmal was anderes. Er ist selber nochmal von dem Autor, der zugleich ein Schauspieler und ein Hörspiel und Sprecher und Literaturleser ist, vorgelesen zu bekommen. Ja. Lieber Matthias, vielen Dank für das Buch, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Lesung.
Dankeschön, war sehr schön. Vielen Dank.